Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über Theaterpremieren in München und Berlin, über ein Theatermuseum in Bayreuth. Wir erfahren, wie von Nazis geraubte Silberobjekte jetzt in den USA restituiert werden. Und wir fragen, warum es so wichtig ist, künstliche Intelligenz zu regulieren. Das Stichwort ChatGPT. George Gordon Byron, besser bekannt als Lord Byron. Er war so etwas wie ein literarischer Popstar des 19. Jahrhunderts, ein Dandy und Skandalautor. Er führte ein wildes Leben, das ihn quer durch Europa geführt hat. Sein literarisches Werk allerdings ist ziemlich unbekannt. Der Schauspieler Fabian Hinrichs möchte das nun unbedingt ändern. Als die FAZ 2019 Künstlerinnen und Künstler gefragt hat, welche DramatikerInnen und Theaterstücke denn zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind, da schrieb Hinrichs eine Lobeshymne auf Lord Byrons Stück Sardanapal, ein Königsdrama, eine historische Tragödie. Jetzt hat Fabian Hinrichs den Text neu übersetzt und ihn an der Berliner Volksbühne inszeniert. Mitgespielt hat er auch noch, also ein wirklich sehr starkes Engagement für Lord Byron. Barbara Behrendt hat die Premiere für Fazit gesehen und ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Produktion hat vor der Premiere für eine Schlagzeile in der Berliner Zeitung gesorgt. Zitat: Eklat an der Volksbühne, Sardanapal-Premiere ohne Benny Klaasens. Was ist denn da passiert?
Ja, die offizielle Version der Volksbühne lautet: Benny Klaasens geht es nicht gut seit gestern Abend, was auch immer das heißen mag. Denn wenn jemand krank wird, schmeißt man ihn eigentlich nicht einfach so aus der Produktion raus. Was hier aber geschehen zu sein scheint, also er taucht einfach nicht mehr auf der Besetzungsliste auf, ist jetzt nicht einfach mal nur so für drei Tage krank. Und ich spekuliere dann eben doch eher, dass es da geknallt haben mag. Auch weil Benny Klaasens heute Nacht auf Instagram schon gepostet hat, Zitat: mit dummen Menschen streiten ist, als würde man mit einer Taube Schach spielen wollen. Egal wie gut du Schach spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen. Klingt jetzt nicht nach jemandem, der traurig ist, dass er an der Produktion nicht teilnehmen kann. Und ja, da kommen wahrscheinlich einfach zwei Künstler und ihre Egos vielleicht auch zusammen. Fabian Hinrichs ist jetzt ja auch niemand, der sich selber als Erfüllungsgehilfe als Schauspieler begreift, und Benny Klaasens auch nicht. Und ja, es kann schon gut sein, dass es da so geknallt hat.
Wenn jetzt quasi über Nacht aus einem 4-Personen-Stück ein 3-Personen-Stück wird, müsste man dann die Premiere nicht eigentlich verschieben? Doch die Aufführung, die hat ja stattgefunden, Frau Behrendt. Da stellt sich selbstverständlich die Frage, wie viel lief da nach Plan, wie viel wurde da improvisiert?
Fabian Hinrichs musste schon ganz schön viel improvisieren. Er hat es einfach so gemacht, dass er sich tatsächlich auf die Bühne gestellt hat mit Textbuch und dann quasi Benny Klaasens Stellen und Szenen gesprochen hat. Das wurde vorher von der Dramaturgin angekündigt, eher als ein bisschen eine Heldentat von Hinrichs. Er springt für den kranken Kollegen ein, und man merkte es dann schon auch, weil ich fand, schon zu spüren war, dass ganz schön mit angezogener Handbremse gespielt wird und da auch ganz schön viel Unsicherheit und Anspannung im Raum war.
Jetzt müssen wir natürlich mal darüber sprechen, warum sich Fabian Hinrichs so für dieses Stück, für diesen Sardanapal von Lord Byron einsetzt. Was ist das für ein Werk?
Ja, Sie haben es gesagt, es ist eine historische Tragödie in Blankversen. Byron hat es 1821 geschrieben, und er steht ja auch für so eine schwarze Romantik, für Weltschmerz, Weltuntergangsfantasien. Nach ihm ist ja auch eine Strömung in der Spätromantik benannt, der Byronismus. Und dieser Byronic Hero, der spielt hier eben auch eine Rolle bei diesem Sardanapal. Sardanapal ist der letzte assyrische König, war angeblich ein sehr lustvoller Mensch, der gerne Feste feiert, der Geliebte beider Geschlechter hatte. Also vielleicht auch so der erste queere König der Geschichte. Und Byron macht ihn jetzt zu einem Herrscher, der gar kein Interesse an Krieg, an Macht, an Ruhm hat, der seinen Hedonismus aber, und das ist das Sympathische, nicht nur für sich selber in Anspruch nimmt, sondern er gesteht allen Menschen Lust, Liebe, Freiheit zu, sie selber zu sein. Da steckt eben auch eine große Sehnsucht drin, nach einer anderen Welt, nach einem anderen Leben. Und nur die anderen kommen damit nicht klar. Das Volk verachtet ihn. Das Stück handelt eben vom Verrat an Sardanapal, sein Untergang, bei dem er sich auf dem Scheiterhaufen verbrennen lässt mit seiner Geliebten. Und Byron sah da eben auch das nahe nahende Ende der Welt aufkommen. Und es geht eben auch vom Glück, dem immer irgendwas im Wege steht.
Das also das Stück, bringt denn jetzt Fabian Hinrichs das Werk da mehr oder weniger texttreu auf die Bühne?
Nee, überhaupt nicht. Also der Abend steht mehr im Geiste Sardanapals oder Byrons, als dass da jetzt große Teile des Textes gespielt werden. Also es werden eher Szenen, Zitate eingestreut. Vor allem in der zweiten Stunde, da stehen dann Fabian Hinrichs und Lilith Stangenberg tatsächlich als Sardanapal und seine Geliebte auf der Bühne, wälzen sich in den Kissen zusammen mit den jungen TänzerInnen der Flying Steps und dann lassen sie auch 100 Becher Weißwein ins Publikum reichen, um den Rausch zu feiern. Aber der Abend ist so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Stunde, die spielt ganz im Heute. Da geht es eher darum, welche Sehnsüchte nach diesem lustvollen, freien Leben wir tatsächlich heute haben. Da gibt es eine wunderbare Szene, die in einem Münchner Supermarkt an der Kasse spielt. Ewige Schlange, Lilith Stangenberg sitzt an der Kasse mit ihrem roten Kassierermantel und dann steht Hinrichs vor ihr und sagt, sie schauen immer so abwesend, wovon träumen sie denn? Und Stangenberg springt auf und spielt dann ihren Traum, nämlich wie sie in der Sonne im Wasser am Strand liegt in Griechenland mit einem schönen Mann tanzt. Und dieser Sehnsuchtstraum ist wirklich sehr verzweifelt. Und dann kommt eben Byron ins Spiel. Hinrichs erzählt, wie er von Byron träumt, von diesem irren Menschen mit den vielen Liebesbeziehungen. Und dann fließen eben auch Byrons Zitate ein. Vor allem dieses Essen, Trinken, Lieben, alles andere ist keinen Cent wert. Und das wird dann eben zum Motto des Abends. Darum soll es gehen, Rausch, Genuss und Musik.
Fabian Hinrichs ist also Regisseur und Schauspieler gleich in der Doppelrolle auch noch an diesem Abend. Welche Rolle hat er denn besser ausgefüllt?
Also das Problem ist, dass er einfach fast alles macht bei dieser Produktion. Bühne, Musik, Übersetzung, Regie, Schauspiel. Ich finde, es fehlt da wirklich an jemandem, der da so auf Augenhöhe mitgearbeitet hat.
Also, Dramaturg vielleicht.
Ja, also eine Dramaturgin gibt es schon, aber es ist die Frage, wie sehr die dann da Einfluss genommen hat. Also handwerklich ist es auf keinem guten Niveau, fand ich. Alles wirkt sehr unfertig, sehr holprig, ist dann letzten Endes auch ein bisschen flach. Und vor allen Dingen ist es kein rauschhaftes Theater, das da entsteht. Also die Sehnsucht nach dem Rausch, die ist an jeder Ecke spürbar, auch in der Musik, die da immer wieder durchkommt, auch mit dem Jugendsymphonieorchester des Händel-Gymnasiums in Berlin. Aber der Rausch selber, wirklich dieses lustvolle Theater, nach dem sich Hinrichs auch zu sehnen scheint, das habe ich heute Abend nicht erlebt.
Lord Byrons Tragödie Sardanapal an der Berliner Volksbühne, inszeniert und mitgespielt auch von Fabian Hinrichs. Barbara Behrendt, vielen Dank. Guten Abend.
Gerne.
Das Thema Suizid zieht sich durch die Literaturgeschichte. Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, handeln in existenziellen Extremsituationen. Dies künstlerisch-literarisch zu bearbeiten, ist ja, wie soll ich sagen, sehr ergiebig. Julia von Lucadou hat das Thema in ihrem Roman Tick-Tack verarbeitet. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Schülerin und TikTok-Influencerin Mette, die ankündigt, sich auf ein U-Bahn-Gleis zu legen. Im Mittelpunkt der Kommunikation die sozialen Medien. Jetzt ist am Münchner Residenztheater aus dem Roman ein Theaterstück geworden und wir bekommen hier einen kurzen Höreindruck. Mette berichtet von Reaktionen auf der Plattform TikTok und von ihrer Therapeutin.
Wie war's bei der Therapeutin? Nur 22 Likes für den Therapeutin-Post. Meine Suicide-Stories haben mich kurzfristig fast auf Fame-Level katapultiert. Nach einer Woche waren die neuen Follower wieder weg. Und das, obwohl ich den Content an die Zielgruppe Selbstmord-Fan angepasst habe. Meine Therapeutin hat gesagt, eine Katze würde mir gut tun.
Björn Heyer hat für Fazit die Uraufführung im Münchner Marstall gesehen und ist jetzt zugeschaltet. Herr Heyer, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was hat es denn mit diesem Selbstmordversuch auf sich?
Naja, Sie haben ja bereits erwähnt, dass Mette auch zu dieser großen Gemeinde der Influencerinnen gehört. Und da zählt natürlich jeder Like, jeder Post, jede Resonanz ist wichtig. Man könnte sagen, dieses einst kartesische Cogito ergo sum wird zu ich poste, also bin ich. Mhm. Und deswegen unternimmt sie eben diesen versuchten Suizid, scheitert natürlich auch daran. Aber das, was dann im Folgenden passiert, das steigert eigentlich die Drastik, die durch die sozialen Medien im Grunde genommen ja schon mit diesem Anfang auch angelegt ist. Denn sie wird von einem Freund beziehungsweise dem Bruder einer Freundin, so eine Art mephistophelischer Verführerfigur namens Joe, dazu gebracht, ja, zu einer Phalanx, zu einer Galionsfigur, einer Widerstandsbewegung zu avancieren. Und das ist eine sehr problematische Bewegung, die dann immer mehr so in diese rechten Kreise auch abdriftet. Es geht also um Corona-Leugnung, um Merkel muss weg, wir müssen die Demokratie zurückerobern. Und ja, letztendlich soll sie dazu gebracht werden, auch so einen Harakiri bei einem finalen Anschlag auf ein Impfzentrum zu begehen. Und erst im allerletzten Moment wird sie davon abgehalten.
Also so auch so die ein oder andere Verschwörungserzählung. Der Roman, Herr Heyer, wurde ja sehr für seine Sprache gelobt. Was zeichnet denn diese Sprache aus?
Ja, es ist eine absolut artifizielle Sprache, die sehr bestechend ist. Also ich bringe nur mal so ein paar Beispiele aus dem Text. Dein Content hat keine Brand. Meine Suicide Story haben ein Fame-Level geschafft. Dann von Confessional-Videos ist die Sprache, von Macho-Trolls. Also das ist so eine ganz eigene Bubble, die da inszeniert wird zwischen Denglisch und Jugendsprache, aber eben auch zwischen, spielt mit Emojis, mit bestimmten Wendungen, die man so aus WhatsApp, TikTok und so weiter kennt. Gleichzeitig werden auch Hashtags aufprojiziert, Anti-Greta, Katniss Everdeen, also die Tribute von Panem oder die Leiden des jungen Werther. Und von Lukacs schafft eigentlich schon in dem Text zu zeigen, wie die neuen Medien zunächst mal unsere Sprache affizieren und damit auch unser Bewusstsein besetzen. Ne? Also was wirklich im buchstäblichen Sinne viral geht.
Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das, was im Buch funktioniert, eigentlich auch ganz gut auf der Theaterbühne funktionieren wird. Kommen wir doch zur Inszenierung von Daniela Kranz. Wie hat sie denn diese Geschichte erzählt?
Ja, ich würde sagen, sie hat sehr gute Einfälle für diese Inszenierung oder für dieses Buch gefunden. Zunächst einmal teilt sie die Hauptfigur auf mehrere Mädchen auf, die auch alle immer mal abwechselnd dann quasi in die Protagonistenrolle schlüpfen. Und dadurch wird dieses Coming-of-Age-Stück und die Identitätssuche darin zu einem inneren Konflikt, der auf die Bühne gebracht wird, zu einer Art Selbstgespräch. Und das Ganze findet vor der Kulisse zunächst mal von einem Bahnhof statt, finde ich sehr passend, natürlich nicht nur wegen dieses versuchten Suizids, sondern der Bahnhof ist ja auch per se ein Nichtort, ja, also ja ein Transitraum, wo man noch nicht so richtig weiß, wo will ich hin? Was wird aus mir? Also ein Raum, in dem Identitätssuche auch stattfindet. Ja, und dann gibt's immer mal wieder so kleinere Metaphern, die sie einbaut. Es gibt so eine Percussion, die von dem Joe oft gespielt wird. Der wird ganz rot gezeigt, teuflisch rot gezeigt, auch auf mehrere Figuren aufgeteilt. Und wenn er zum Beispiel trommelt, dann nehmen sie die Handys und klopfen sie auf ihr Herz. Ja, also da werden die digitalen Medien im Grunde genommen zum Pulsgeber, zum Rhythmusgeber. Die werden zur Lebensader, was natürlich auch eine gewisse Perversion ist und die soll auch transportiert werden in dem Moment, ja. Oder Emojis ploppen auf. Also dieses mediale Setting, das wird, so wie man sich das ungefähr auch bei dem Roman vorstellt, wirklich sehr adäquat auf die Bühne gebracht. Sehr solide, würde ich sagen.
Die Altersempfehlung des Residenztheaters für diese Aufführung ab 14 Jahren, damit ist also das Zielpublikum ja auch schon ziemlich klar beschrieben. Ist denn diese Produktion auch ein Beitrag zur wichtigen Diskussion um Medienethik und Aufmerksamkeitskultur?
Das würde ich schon sagen. Einerseits ist das Ganze sehr plastisch. Die Figuren reden zum Publikum. Das Publikum ist auch quasi ein mediales Publikum, so wie wir das bei TikTok oder Instagram sind. Also man ist quasi involviert in diese ganze Szenerie und gleichzeitig für diejenigen, die den Spuren folgen wollen, und das ist auch schon im Roman angelegt, gibt es natürlich ganz viele philosophische Anspielungen. Es gibt Nietzsches Zarathustra, der letzte Mensch, der ja auf Mette, die Protagonistin, eigentlich projiziert wird. Oder ganz stark im Vordergrund natürlich Jean Baudrillard. Joe sagt zu Mette, du musst unbedingt Jean Baudrillard lesen, sein Buch über den Terrorismus. Und da heißt es ja im Grunde genommen, das Einzige, was nicht austauschbar oder eintauschbar ist, ist der Tod. Also als das absolute Momentum. Und darauf steuert ja sowohl der Roman als auch die Inszenierung zu. Aber ja, da gibt es dann am Schluss eben den Ausstieg, als Mette das begreift, so weit kann sie nicht gehen. Und das ist der Moment, in dem sie eigentlich aus diesem medialen Korsett ausbricht. Also insofern hat es was Didaktisches, aber nicht etwas Moralisierendes. Ja.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Heyer, dann finden Sie den Roman ziemlich stark und die Theateraufführung wohl auch?
Genau, also der Roman ist wirklich virtuos, ist phänomenal. Die Inszenierung, finde ich, ist sehr profunde geworden. Da ist kein Schnitzer drin. Die Bilder passen. Aber ich muss sagen, es hat mir dann doch nochmal so ein großer Aufschlag gefehlt. Also so ein Moment, wo man wirklich so richtig schockiert wird, auch von dieser perversen, alles infizierenden Medienwelt, die uns ja jegliche Subjektivität auch nimmt. Da haben mir ein, zwei so große Schlagmomente oder Schlaglichter gefehlt, die mich so mitgerissen hätten. Aber sehr sehenswert, durchaus.
Tick-Tack nach dem gleichnamigen Roman von Julia von Lukacs als Theaterstück am Münchner Residenztheater. Björn Heyer hat für Fazit die U-Aufführung gesehen. Ich danke Ihnen, Herr Heyer. Guten Abend.
Danke. Dankeschön. Guten Abend.
Die Nazis hatten viele Ideen, wie sie Juden ausrauben konnten. So gab es zum Beispiel 1939 die Verfügung, dass alle Bürger, die nach den Rassegesetzen als jüdisch galten, ihre Edelmetalle abgeben mussten für eine unverschämt geringe Entschädigung. Viele Tonnen wurden eingeschmolzen und damit waren die Objekte nicht nachvollziehbar verschwunden. Einfach weg. Es gab aber auch Gegenstände aus Edelmetall, die zum Beispiel das Bayerische Nationalmuseum damals gekauft hat. Und damit komme ich jetzt auf Matthias Weniger zu sprechen. Der Kunsthistoriker arbeitet im Bayerischen Nationalmuseum als Kurator und als Provenienzforscher. Und er ist jetzt in den USA, um Nachfahren von Eigentümern Silberobjekte zurückzugeben. Heute nun hat Matthias Weniger dieses Silver Restitution Project in der Deutschen Botschaft in Washington vorgestellt. Doris Simon war dabei und ist jetzt live zugeschaltet. Frau Simon, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Provenienzforschung bei Gemälden ist ja schon meist extrem schwierig. Noch viel schwieriger stelle ich mir vor, die Besitzverhältnisse von zum Beispiel Kerzenleuchtern oder Silberbechern zu rekonstruieren. Was hat denn Matthias Weniger von seinen Recherchen berichtet?
Ja, es ist ihm ein sehr persönliches Anliegen. Das wurde klar. Es war heute eine sehr intime Runde. Die Vorstellung, die passierte am Rande einer Feier zur Einbürgerung von drei jungen Leuten, die Nachfahren sind jüdischer Deutscher und deswegen ein Recht auf Einbürgerung hatten. An diesem Rahmen passierte das, wie gesagt, kleine, aber sehr interessierte Zuhörerschaft. Matthias Weniger hat vor 4 Jahren seinem Museum, dem Bayerischen Nationalmuseum, vorgeschlagen, man sollte doch endlich mal diesen Schrank leer machen. Und im besten Sinne, in diesem Schrank lagerten seit 1941 Objekte, die jüdischen Deutschen gehört hatten, die sie zwangsweise 1939 bei der sogenannten Silberabgabe abliefern mussten, zusammen mit anderen Schmuck- und Edelmetallen. Allerdings wurden nicht ausgestellt. Einen großen Teil der mehr als 300 Objekte, die das Museum gekauft hatte von Pfandleihen, wo die Deutschen das abliefern mussten, die jüdischen Deutschen, ein großer Teil wurde nach dem Krieg zurückgegeben in den 50er, 60er Jahren, aber eben 111 Objekte waren noch in diesem Schrank und er hat sich in einem Projekt, gefördert mit Bundesmitteln, daran gesetzt, die Eigentümer herauszufinden. Das war wirklich Detektivarbeit.
Also er musste einmal die ehemaligen Besitzer den Objekten zuordnen und dann auch die Nachfahren finden. Wie hat sich denn diese Recherche dargestellt im Einzelfall?
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es am Ende doch vielfach zu guten Ergebnissen gekommen ist, aber es war so kompliziert. Es gab in München und das war in jedem Museum, das angekauft hat, denn diese Silberabgabe gab es ja damals im ganzen Deutschen Reich. In jedem Museum wurde das anders gehandhabt. In München gab es wenigstens Listen, was man angekauft hatte. Allerdings war nicht darauf vermerkt, von wem man es gekauft hatte, weil niemand hatte ja damals die Absicht, die Dinge zurückzugeben. Und das war der erste Teil der Herausforderung, das abzugleichen mit eventuell vorhandenen Listen aus den Pfandleihen. Und der nächste Schritt war mindestens genauso schwer. Es sind über 80 Jahre vergangen und 2/3 der Besitzer sind Opfer des Holocaust geworden, in Konzentrationslagern umgebracht oder durch Selbstmord, um eben der Deportation zu entgehen. Und da nachzusuchen, wen gibt es noch in diesen Familien, das war, wie gesagt, eine extrem aufwendige Arbeit.
Sie haben auch, Frau Simon, mit Nachfahren gesprochen. Welche Geschichten haben Sie da zu hören bekommen?
Ja, Matthias Weniger hat eben einige der Stücke schon übergeben können, weil er nicht nur herausgefunden hat, wer die Nachfahren sind. Und in einer aufwendigen Prüfung, wir sind ja in Deutschland, musste auch sichergestellt werden, dass das alles in Ordnung ist. Es gibt dann oft sehr viele verschiedene Cousins. Ich habe gesprochen zum Beispiel mit den Nachfahren von Hermine Bernheimer aus München. Der konnte ein bestimmter Becher zugeordnet werden. Ja, diese Nachfahren waren völlig überrascht, denn Hermine Bernheimer, die Großtante, war für die noch lebenden Großnichten immer nur ein Foto an der Wand gewesen. Das war Tante Hermine, die in Theresienstadt umgekommen war. Und auf einmal meldet sich da ein deutsches Museum und ein Mensch und sagt, ich habe hier etwas, das ihrer Tante gehört hat und würde es ihnen gerne zurückgeben. Das muss man sich vorstellen. Zu dem Zeitpunkt, als der erste Kontakt bestand mit Matthias Weniger, lebten noch die Mütter, die selber noch in Göppingen, wo die Familie ursprünglich herstammte, gelebt hatten.
Die sind leider über den langen Prozess, es ist ja wie gesagt alles sehr aufwendig, bürokratisch auch, dass das alles seine Ordnung hat, leider gestorben. Aber die Töchter waren auch heute dabei und ja, für die ist das eine berührende Sache. Die haben übrigens den Becher gestiftet im Jüdischen Museum in Göppingen.
Ist das auch ein kleiner Kritikpunkt vielleicht auch, diese aufwendige Prüfung, wie Sie es genannt haben, diese Bürokratie, also verhindert oder belastet die dann auch so einen Prozess, der ja eigentlich dann doch relativ zügig ablaufen sollte?
Ja, natürlich tut es das. Matthias Weniger, verständlicherweise Angestellter des Bayerischen Nationalmuseums, spricht über diese Dinge nicht. Aber die Angehörigen, so sehr sie auch voll des Lobes sind über die Arbeit von Weniger, der das meiste, wie gesagt, am Wochenende macht und in seiner Freizeit, die Angehörigen sagen auch, warum hat das so lange gedauert? Ja, man hat nach dem Krieg einfach gesagt, naja, die sollen sich melden und hat dann, soweit es ging, das eben auch dann beantwortet, manchmal auch nicht positiv. Ja, und jetzt ist zum ersten Mal eben jemand hingegangen und hat nicht nur die Objekte auf der Seite Lost Art, eben von der Stelle in Magdeburg für verschwundene Kulturgüter veröffentlicht, sondern ist eben aktiv auf potenzielle Nachfahren zugegangen. Deswegen, glaube ich, hat es auch einen solchen Erfolg. Es sind noch nicht alle Eigentümer oder Nachfahren ermittelt, aber doch zumindest die Hälfte dieser 111 Objekte kann zugeordnet werden. Da gab es auch immer mal so ein bisschen, wie man auf Amerikanisch sagt, Bumps on the Road. Also da klappte nicht alles, da hat man auch Fehler gemacht, aber es geht voran.
Und die Arbeit, die wird also auch noch fortgesetzt von Matthias Weniger. Sie haben es geschildert. Das Silver Restitution Project, heute vom Provenienzforscher und Kurator Matthias Weniger in der Deutschen Botschaft in Washington vorgestellt. Vielen Dank an Doris Simon live aus Washington zugeschaltet. Guten Abend bzw. guten Tag nach Washington.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Die Historikerin Hedwig Richter hat die Proteste der Klimaaktivisten gegen die Warnung von Justizminister Buschmann verteidigt, es könne im Zusammenhang mit Verkehrsblockaden zu Straßenschlachten wie in den 1920er Jahren kommen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte die Geschichtsprofessorin der Universität der Bundeswehr in München:
Ja, ich finde es wirklich verantwortungslos. Also was das Straßenschlachten der Weimarer Republik bedeutet hat, 1929 etwa gab es im sogenannten Blutmai, kam es zu 30 Toten. Dann finde ich eben auch noch den Vergleich mit der letzten Generation vollkommen daneben, denn die verteidigen ja die Verfassung. Sie berufen sich auf die Verfassung. Es sind Demokratinnen und Demokraten. Man kann sich darüber streiten, ob das die richtigen Mittel sind. Aber was die Verfassung betrifft, sind sie auf der richtigen Seite.
Die Historikerin Hedwig Richter von der Bundeswehr-Universität München. Auch von anderen Wissenschaftlern erhielten die Proteste von Klimaaktivisten breite Unterstützung. So in der Erklärung Handeln statt Kriminalisieren. Wichtige geschichtliche Veränderungen seien erst aus derartigen Protestbewegungen hervorgegangen, heißt es darin. Bei der Verleihung der Grimme-Preise sind unter anderem das Sandmännchen, Maren Kreumann und Tim Melzer ausgezeichnet worden. Auch das Team des ZDF-Magazin Royal um Jan Böhmermann, die Netflix-Serie Cleo und die Redaktion des RBB-Magazins Kontraste wurden im Stadttheater Mahl geehrt. Insgesamt wurden rund 20 Auszeichnungen vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger demonstrieren die Widerstandsfähigkeit, Vielfalt und Innovationskraft des deutschen Fernsehens, erklärte das Grimme-Institut. Mit einem öffentlichen Aufruf wollen Gegner des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche einen Erhalt des Kunst- und Kreativhauses Rechenzentrum neben dem Kirchturm erreichen. Ein direktes Nebeneinander der beiden Bauten könne deutsche Geschichte lesbar machen, heißt es in dem Appell für die Koexistenz von Garnisonkirchturm und Rechenzentrum Potsdam. Er wird von der Initiative Lernort Garnisonkirche der evangelischen Martin-Niemöller-Stiftung getragen. Zu den mehr als 100 Erstunterzeichnern gehören Filmemacher Andreas Dresen, der Chef der Schlösser-Stiftung Christoph Martin Vogter und die Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters Bettina Jahnke. Die Frankfurter Paulskirche soll zu einer nationalen Lernstätte der Demokratie werden. Das geht aus den Vorschlägen einer Expertenkommission hervor, die Bundespräsident Steinmeier in Berlin entgegennahm. Er forderte dabei eine spürbare Aufwertung der Paulskirche, die bisher meist nur für besondere Preisverleihungen und Festakte genutzt wird. Am 18. Mai 1848 trat in der Paulskirche die Nationalversammlung zusammen, das erste gesamtdeutsche Parlament. Das 175-jährige Jubiläum wird in den kommenden Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen in Frankfurt gefeiert.
Es herrscht eine sonderbare Stimmung. Die Zeit drängt und es ist völlig unklar, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Der Klimawandel zum Beispiel, er erfordert eingreifende, schnelle Maßnahmen. Und es ist völlig offen, ob es irgendwie gelingt, die objektiven Gefahren, die ja drohen, in den Griff zu bekommen. Die Zeit drängt auch beim Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT. Auch hier die Folgen völlig unklar und zugleich die klare Ansage der Fachleute, diese Technik wird unser Leben, unser Zusammenleben weltweit revolutionieren. Was tun? Die künstliche Intelligenz regulieren? Wer soll das tun? Wie kann das technisch gemacht und gesellschaftspolitisch vermittelt werden? Der Deutsche Kulturrat hat jetzt von der Politik klare Rahmenbedingungen und Grenzen gefordert. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz hat eine schnelle KI-Regulierung gefordert. Schnell. Ja, die Zeit drängt. Es stellen sich also gewaltige Fragen zum Thema künstliche Intelligenz. Einige Antworten erhoffe ich mir jetzt von Dirk Engling. Er ist der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Herr Engling, guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Anscheinend steht die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ja an einem ganz entscheidenden Punkt. Was ist erreicht und welche grundsätzlichen Entscheidungen stehen jetzt an?
Was jetzt gerade erreicht ist, ist, dass die Modelle, die mit riesigen Textkorpen, also Datenbanken von frei im Internet verfügbaren, qualitativ vergleichsweise hochwertigen Texten angefüttert wurden. Diese Modelle sind inzwischen mit so viel Text trainiert worden, dass sie sogenanntes emergentes Verhalten zeigen. Das heißt, dass diverse Antworten, die damit generiert wurden, schon echt nah an gefühlter menschlicher Intelligenz dran sind. Und dadurch viele Aufgaben, die vorher wirklich nur von Menschen erledigt werden konnten, auch von diesen Modellen übernommen werden können.
Und wenn jetzt diese Entwicklung weitergeht, welche Weichen werden da gestellt jetzt? Kann man jetzt rechts abbiegen oder links abbiegen?
Das ist erstmal eine sehr interessante Technologie, weil diese Maschinen reproduzierbar, auf vielen Computern reproduzierbar Arbeiten erledigen konnten, die bisher für Menschen auch sehr zeitintensiv, zuweilen langsam und langweilig gewesen sind. Zum Beispiel große Mengen Text zu nehmen und zusammenzufassen. Hier liegen viele Chancen darin. Ich denke an die deutsche Steuergesetzgebung, dort einfach eine Maschine sich da durcharbeiten zu lassen und leicht verständliche Antworten sehr geduldig auf viele Nachfragen zu geben, ist eine große Chance. Auf der anderen Seite sind diese Modelle natürlich auch mit Englisch Biases, auf Deutsch Vorurteilen, aus diesem Textkorpus versehen, die es eventuell problematisch machen, dass bestimmte Antworten, die man daraus bekommt, mit diesen Vorurteilen verschoben, verbogen sind und man als Mensch, als Betroffener, der damit interagiert, das nicht sofort mitbekommt. Da sind Gefahren, dass wenn man solchen Maschinen jetzt zum Beispiel Entscheidungen überlässt, wie das mit Automatisierung in der Vergangenheit ja ziemlich häufig passiert ist, dass diese Entscheidungen dann zum Nachteil von bestimmten Menschengruppen passieren, die selber gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das ist eine der großen Gefahren, die aus solchen trainierten und nicht leicht nachzuvollziehenden neuronalen Netzen dann entstehen können.
Weitere Gefahren, auch darüber wurde ja viel berichtet, sind Desinformation zum Beispiel oder auch Arbeitsplätze, die verloren gehen durch den Einsatz von solchen Systemen. In Italien wurde jetzt die Sprachanwendung ChatGPT verboten. In Deutschland sieht das etwas anders aus. Der Verkehrsminister Wissing ist ja auch für Digitales zuständig und er spricht sich gegen ein solches Verbot aus und fordert die EU auf zu handeln. Halten Sie es denn für richtig, dass der Minister in einer so wichtigen Frage keinen eigenen Akzent setzt?
Da das Italien die Benutzung dieser Modelle verboten hat, liegt ja an ganz klaren datenschutzrechtlichen Vorgaben. Es gibt schlicht keine Erlaubnistatbestände für diese Verarbeitung von Informationen über so viele Menschen. Das heißt, rein formal ist es schon korrekt, was Italien da getan hat. Auf Ihre Frage zurück, natürlich sollte auch ein Minister, der für die Digitalisierung zuständig ist, die gesellschaftliche Tragweite und vor allem die Risiken, dort abgehängt zu werden in dieser Technologie, auch erkennen. Ich würde eher sagen, dass es wichtig ist, dass wir anerkennen, dass diese Technologie einen großen Umbruch genau wie die Fotografie vor 150 Jahren mit sich bringt, die in weite Teile der Gesellschaft, der Kunst und des Arbeitslebens eindringen wird. Und es ist sehr wichtig, dass wir jetzt an dieser entscheidenden Umbruchstelle genug eigene Erfahrungen damit sammeln, um nicht überrascht zu werden, was dann uns von den USA oder China irgendwann als fertiges Produkt, was wir dann kaufen müssen, ja, auf den Tisch gelegt wird, ohne selber autark darüber entscheiden zu können, wie die Dinge funktionieren, ja, und ob wir das wollen.
Sie sind, Herr Engeling, kommende Woche als Experte bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag zum Thema ChatGPT eingeladen. Hat denn die Politik in Person, zum Beispiel des zuständigen Ministers, die von Ihnen ja geschilderte Dringlichkeit erkannt, oder müssen Sie da ein bisschen Nachhilfeunterricht geben den Parlamentariern?
Grundsätzlich müssen wir vom Chaos Computer Club immer Nachhilfeunterricht bei den Parlamentariern geben. Ich sehe ja aus der Vergangenheit der Automatisierungsgeschichte in Deutschland, dass die Lehren nicht so richtig gezogen wurden. Wir haben als Gesellschaft uns, seitdem Berufe von Computern und Robotern übernommen wurden, nicht ausreichend Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich mit Wegfall von Arbeitsplätzen und den damit einhergehenden Einkommenssteuern denn unsere Gesellschaft finanzieren wollen, wenn es einfach nur noch ganz wenige gibt, die Kontrolle über Roboter und Computer haben, die quasi einen Großteil dessen, was bisher Erwerbsarbeit war, ablösen können. Das heißt, dort sind echt große gesellschaftliche Umbrüche mit verbunden, die wir, da wir das in der Vergangenheit als Automatisierung nur, ja, kleinere Jobs betroffen hat, das nicht angefangen haben, schon mal zu denken, sind wir jetzt ein wenig hintan. Jetzt, wo es mit diesen Computern plötzlich Berufsgruppen betrifft, die vorher ganz klar als besser ausgebildet bezeichnet wurden, gibt es plötzlich das auch ganz dringende Gefühl, dass man was machen muss. Ist eine interessante Beobachtung, aber auch die Dringlichkeit ist offensichtlich erkannt, dass der Bundestag sich damit jetzt von der Technikfolgenabschätzungsbehörde darüber informieren lässt, und ich hoffe, dass ich dann meinen Beitrag dazu leisten kann, Risiken, ja, und Chancen auch zu kommunizieren.
Ich will nochmal das Stichwort Regulierung aufgreifen, Herr Engeling, das ist ja ganz entscheidend auch. Wie kann denn, ich meine, Sie sind der Fachmann, Sie können das jetzt ganz extrem tief erklären, aber vielleicht können Sie es so erklären, dass ich das verstehe. Wie kann denn so eine Regulierung aussehen? Vielleicht können Sie das andeuten zumindest.
Es sollten zumindest Dinge reguliert werden, wo man betroffener ist. Das heißt, in den Fällen, wo automatisierte Entscheidungen von Maschinen, die wie Menschen klingen, wenn man davon betroffen ist, sollte man auf jeden Fall informiert werden. Wir könnten Regulierungen einführen, dass offengelegt werden muss, welche Datensätze in das Anlernen von diesen neuronalen Netzen einfließen. Das heißt, eine zwingende Offenlegung von genau den ganzen Vorurteilen, die einem dann am Ende negativ gereichen können, wäre es ganz wichtig, wenn der mündige Bürger, die mündige Bürgerin weiß, auf welcher Grundlage diese Entscheidungen getroffen werden. Das ist bisher ja eine große Blackbox, eine magische schwarze Box, wo man Fragen reinstellt, irgendwo kommen Antworten raus und niemand kann mehr so richtig überprüfen, warum diese Antworten so gegeben werden. Und das ist ein Problem. Dort würde Regulierung schon ganz deutlich dabei helfen, das Bewusstsein dafür zu stärken, mit welchen Technologien man es da im Hintergrund zu tun hat, und dabei helfen, Chancen und Risiken korrekt einzuordnen.
Wäre das eine internationale Regulierung oder ist es sinnvoll, erstmal national eine Vorgabe zu machen und dann zu schauen, wie sich die einzelnen Länder zum Beispiel da positionieren?
Solche Regulierungen funktionieren natürlich nur international. Diese Modelle sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass man sie fertig auf seinen Computer herunterladen und mit ein bisschen programmiererische Fähigkeit schon lokal ausführen kann. Damit lässt sich das nicht mehr auf nationaler Ebene regulieren. Man kann das einfach individuell auf seinem Computer ausführen und damit sind alle Bestrebungen, die nicht wirklich ganz weit oben anfangen und schon auch auf Augenhöhe mit den Firmen, die die Kapazitäten haben, solche Modelle zu erstellen, wie das so Google und Meta, die Firma hinter Facebook sind, die haben genug Computer gerade unter ihrer Kontrolle, um solche Modelle anzulernen. Und dort könnte natürlich die EU auf der einen Seite als starker Konkurrent selber ein eher dem Allgemeinwohl verpflichtetes Modell anlernen, wo die EU ganz genau weiß, welche Trainingsdaten dort mit welchen Gewichten einfließen, um dann auch auf Augenhöhe Beispiele bringen zu können, wie sowas funktionieren kann, ohne dass es jetzt nur, sagen wir, kapitalistisch nach US-amerikanischem Modell vorangetrieben wird, diese Forschung. Wir sind da in Europa auch ganz gut aufgestellt. Wir haben Computerlinguisten an diversen Universitäten, die da auch ganz vorne mit dabei sind. Und da wäre es jetzt für die EU angezeigt, sich dort drauf zu fokussieren und mit den daraus gewonnenen Erfahrungen am Ende selbstbewusst aufzutreten und ganz klar die Grenzen zu kommunizieren, wo sie die Gefahren erkannt haben, um dann Regulierung einführen zu können, die auch tatsächlich sinnvoll und wirksam ist und nicht nur den Problemen der vorletzten Versionen dieser Computerprogramme versucht hinterher zu putzen.
Künstliche Intelligenz und ChatGPT international regulieren und das möglichst schnell. Dirk Engling war das vom Chaos Computer Club. Ich bitte, die etwas schlechte digitale Qualität der Verbindung zu entschuldigen. Sie ist auch ein Beispiel dafür, wie suboptimal die deutschen digitalen Netze ausgestattet sind. Herr Engling, Dankeschön.
Einen schönen Abend.
Bayreuth hat neben dem Wagner Festspielhaus ein kleines markgräfliches Opernhaus, ein architektonisches Barockjuwel. Seit 2012 zählt es zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und direkt neben diesem kleinen Theater liegt das ehemalige Redutenhaus. Redute, das ist die Bezeichnung für einen Ballsaal, und zum höfischen Tanzen wurde er tatsächlich benutzt von der markgräflichen Gesellschaft. Jetzt ist aus dem Haus für 16 Millionen Euro ein Museum geworden. Uwe Friedrich war bei der feierlichen Öffnung heute dabei, ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Beschreiben Sie doch den Eindruck, den man bekommt, wenn man dieses Haus betritt. Was erwartet den Besucher nun?
Zunächst betritt man diesen, jetzt muss man ja sagen, Museumskomplex, sozusagen links vom eigentlichen Opernhaus. Früher ging man direkt ins Opernhaus, wie die Besucher in der Barockzeit. Jetzt geht man erst ins Redutenhaus, löst da seine Karte, geht dann nach rechts, kommt ins Vestibül des Opernhauses. Die Raumfolge ist so, dass der Besucher eben erst in diesen wirklich immer wieder überwältigenden, großartigen barocken Festsaal kommt, sich den ansieht. Da ist ja eine Kulisse aufgebaut seit der Wiedereröffnung vor 5 Jahren, die auch sehr schön zeigt, in der Barockoper ist das als ein Raum gedacht, der sich sozusagen spiegelt. Das Bühnenportal ist riesig und der Zuschauerraum geht weiter auf die Bühne, also ein Raumeindruck, den man in den anderen umgebauten oder gar modernen Opernhäusern überhaupt nicht hat. Dann geht man im ersten Stock, also sozusagen Ebene erster Rang, rüber wieder in das Redutenhaus und kommt dort, ja, kriegt so einen modernen Schock fast. Mhm. Eine sehr zeitgenössische, sehr heutige Museumspräsentation, die sehr stark spielt mit Perspektiven, mit scharf zulaufenden Linien, mit Anklängen an das Dekor des Zuschauerraums. In der ersten Etage wird sozusagen Theatergeschichte ein bisschen referiert. Da wird erläutert, wie das Haus gebaut wurde, wie es sich auch einfügt in die Theaterlandschaft Bayreuths. Wilhelmine hat ja noch viele andere Freilufttheater auch sich bauen lassen. Im zweiten Stock kommt so ein bisschen Mitmachtheater.
Bayreuth, das markgräfliche Opernhaus, Barockoper. Wie wird denn jetzt die Ästhetik dieser Opernform in diesem Museum gezeigt? Ein Musikausstellen ist nicht ganz einfach.
In der Tat, es gibt eine Menge, was so despektierlich flach Sachware genannt wird, Bilder der Künstler natürlich, aber auf dieses Selbsterforschen legt auch die Mitkuratorin Tanja Kowanger großen Wert.
Das war uns in allen Museumsräumen wichtig. Jeder, der kommt, wird es sehen. Es gibt unendlich viele Klappen, die man überall aufmachen kann, um sich die Inhalte selber zu erarbeiten, oder auch Taststationen für Sehbehinderte, die man anfassen darf, auch als Sehender, sehr lehrreich, bis eben hin dort, dass wir sagen, es ist eigentlich nur nachzuvollziehen, wie barockes Theater funktioniert, wenn man es mal selber ausprobiert. Und das haben wir versucht umzusetzen.
Das sagt Tanja Kowanger, Co-Kuratorin der Ausstellung. Und der Ministerpräsident Markus Söder hat heute auch mit Wonne an den Kurbeln gedreht und die Wolkenkulissen hervorgezaubert.
Es ist ja ein kleines Wunder, dass das Opernhaus so unversehrt dasteht, zumindest das Zuschauerhaus. Das hängt ja mit dem Bedeutungsverlust von Bayreuth nach der Gründung des Königreichs Bayern durch Napoleon zusammen. Wie ging denn die Geschichte dieses Theaters weiter?
Es wurde weiterhin bespielt, immer mal wieder. Es war auch als Touristenattraktion zu besichtigen. liegen. Man konnte sich das aufschließen lassen und schauen. Also das Haus war nie wirklich vergessen. Die Nebengebäude, das Redutenhaus, wurde verkauft. Ein Teil ist die älteste, bis heute noch in Betrieb befindliche Synagoge. Das eigentliche Redutenhaus wurde an Kaufleute verkauft, an jüdische Kaufleute. Und besonders rührend war Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde Oberbayerns, war da, denn ihrem Großvater gehörte das Haus bis zur Enteignung durch die Nazis. Und sie ist auch als Zeitzeugin in der Ausstellung zu hören und hat mir Folgendes über diesen Tag auch gesagt.
Ja, es war für mich heute schon etwas belastend, weil ich ja zu Lebzeiten meiner Großeltern als kleines Kind, 3-4-Jährige, mein Großvater hat damals ein Jubiläumsgeburtstag, ich wurde schön angezogen und durfte ein paar Worte sagen. Also das ist alles heute bei mir zurückgekommen und auch das Ende der Familie. Und war schon, muss ich sagen, wichtig für mich auch, dass ich hier war und dass ich gesehen habe, dass doch diese Vergangenheit nicht beiseite geschoben wird, dass das sichtbar wird, dass die Menschen sich freuen können. Und da schließe ich mich auch gerne an.
Charlotte Knobloch war das, und die Geschichte des Opernhauses auch im Dritten Reich bis zur Gegenwart hin, wie es dann nach dem Krieg bespielt wurde, wo die barocke Ausstattung rausgeworfen wurde, alles das wird auch in der Ausstellung erzählt.
Das Opernhaus wird verwaltet von der Bayerischen Schlösserverwaltung und ist ja ein Museum. Bei aller Freude über das Gebäude, ein Theater lebt ja nur, wenn es bespielt wird, und da kommen natürlich die Denkmalschützer ins Spiel.
Markus Söder hat so ein bisschen launig gesagt, na, für den Festakt hätte man sich ja ruhig mal heizen können. Alle Restauratoren kriegen dann natürlich Herzrhythmusstörungen bei dem Gedanken, auch nur ein solches Gebäude für einen Tag aufzuheizen. Es wird immer wieder im Sommer bespielt, und Peter Seibert, der Leiter der Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung, der auch für die Renovierung des Hauses zuständig war, des eigentlichen Opernhauses, sagte dazu Folgendes.
Es ist so, dass die Benutzung deswegen nur auf Sommerhalbjahr beschränkt ist. Es wird nicht aktiv beheizt. Es wird allenfalls der Umgang temperiert, dass das Warm-Kalt-Gefälle von drinnen nach draußen nicht so groß ist, wir keine Schäden kriegen. Und wir haben natürlich deswegen auch eine Klimaanlage, die darauf achtet, dass durch die 500 Besucher, die hier reingehen und ihre Feuchtigkeit oder Ausdünstungen, nichts passiert. Und außerdem haben wir einen 5-Jahres-Zyklus, wo die Restauratoren, die auch bei der Erbauung dabei waren, teilweise Reparaturen ausführen, so wie das sein sollte, und gucken, ob alles noch hält. Ganz einfach.
Das war Peter Seibert, Leiter der Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung. Man sieht also, dass dieses Haus sehr sorgfältig auch bewacht, überwacht wird. Heute war auch sehr viel Feuerwehr da, und das ist auch völlig richtig, denn das ist wirklich ein einzigartiges Gebäude, das jetzt durch dieses Museum auch noch besser erklärt wird.
Und sehr schön auch, dass man eben im Hintergrund gehört hat, dass da auch gesungen wurde in diesem Opernhaus. Die Eröffnung des Theatermuseums in Bayreuth im Redutenhaus. Vielen Dank an Uwe Friedrich. Und nun hier der Blick in die Feuilletons von Laura Helena Wurth.
Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer. So beginnt ein Text von Patrick Barners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er bezieht sich auf folgenden Satz, den Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz, gesagt hat. Vor 100 Jahren, in den 1920er und 30er Jahren, gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen. Warum der Satz mit dem Buschmann Gefängnisstrafen gegen Aktivisten der letzten Generation rechtfertigt, so sagenhaft dumm ist, erläutert Barners ausführlich. Die von Buschmann beschworene Gefährdung der Demokratie war im Ergebnis tatsächlich tödlich. Das Dumme ist nur, ihre Erscheinungsformen sind als straßenschlachtähnliche Zustände nicht richtig umschrieben. Barners schreibt weiter, ein straßenschlachtähnlicher Zustand wird vielleicht auf der Friedrichstraße vor dem Kulturkaufhaus Dussmann die Polizei auf den Plan rufen, falls Julian Reichelt doch noch ein Verbot von noch wach erwirkt und sich bis dahin noch nicht alle Jungredakteure der Springer-Zeitung ein Exemplar des Buches besorgt haben. Die historische Realität habe aber anders ausgesehen, fährt Barners fort. Die Sturmabteilung der NSDAP und der Rote Frontkämpferbund der KPD zogen in echte, förmliche Straßenschlachten, weil sie Verbünde von Kämpfern waren, gegründet von Veteranen des Weltkriegs, die den Krieg als Bürgerkrieg wieder aufnahmen. Sie kämpften auch nicht nur mit der Faust, denn sie waren bewaffnet. Hier mag der Wille vor dem Rückfall ins Faustrecht zu warnen, den Justizminister zur versehentlichen Verharmlosung verleitet haben. In der Süddeutschen Zeitung hingegen verharmlost Holger Gerz nichts und geht hart mit der Deutschen Bahn ins Gericht. So heißt es da: Bahnfahren im Jahr 2023 ist vor allem ein fortgesetzter Vermeidungsprozess. Der routinierte Reisende weiß, Stress und Warterei können am besten dadurch vermieden werden, dass schon bei der Routenplanung auf die Vermeidung von Umstiegen geachtet wird. Aber Gerz weiß auch, heftig wird es sowieso. Und er kennt auch die Verantwortlichen. Die Deutsche Bahn, privatwirtschaftlich organisiert, aber zu 100% in Staatsbesitz, ist von politischen Entscheidern in den erbärmlichen Zustand versetzt worden, in dem sie jetzt ist. Und wesentlich verantwortlich für den Zustand der Bahn sind die Bundesverkehrsminister. Deren Prioritäten liegen jedoch woanders, so Gerz. Deutsche Verkehrspolitik ist immer noch wesentlich Straßenverkehrspolitik. Ramsauer, Dobrindt und Scheuer könnten prioritätenmäßig auch als die drei von der Tankstelle in die verkehrspolitische Geschichte eingehen. Und so stellt er resigniert fest, die drei von der Tankstelle haben also ganze Arbeit geleistet. Um es mal mit dem Scheuer-Andi zu sagen, wow. Anlässlich der Leipziger Buchmesse stellt die Tageszeitung Die Taz unter anderem den März Verlag vor, der seit Juni 2021 mit Barbara Kalender und Richard Stoiber eine neue Spitze hat. Jens Uthoff hat sie besucht und schreibt: Kalender und Stoiber wirken schon jetzt wie ein eingespieltes Duo. Im intellektuellen Ping-Pong spielen sie sich die Bälle hin und her. Und sie streiten gern. Als Stoiber sagt, das Modell der Selbstausbeutung und Überidentifizierung mit der Verlagsarbeit sei im Grunde hyperkapitalistisch, widerspricht Kalender. Das liegt wohl auch daran, dass für sie alles im Leben zusammengehört. Ich trenne Arbeit, Privates und Politisches nicht. Angesichts all des intellektuellen Ping-Pongs fragt Uthoff sich zum Schluss: Aber wie zur Hölle soll man aus einem fast zweistündigen Gespräch ein Kurzporträt stricken? Zum Glück hat Kalender eine Antwort. Ist doch ganz einfach. Richard Stoiber Büchermann, Barbara Kalender Bücherfrau. So kann man es natürlich auch sagen. Im Berliner Tagesspiegel ist Franziska Wolfheim begeistert von Robert Seethalers neuem Roman Das Café ohne Namen und schreibt: Der Fortschritt, so die Botschaft, ist ein höchst zweischneidiges Schwert. Auch heute in unserer Zeit der komplett aus dem Ruder laufenden Beschleunigung und Umweltzerstörung hat dieser Satz eine bemerkenswerte Aktualität. Und Wolfheim entlässt uns dennoch zukunftsfroh mit den immer weisen Worten: Das Leben geht weiter.
Der Blick in die Feuilletons von Laura Helena Wurth. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.